Hey Leute, das ist die zweite Insta-Live-Session. Heute mit Isabel vom Solarcamp Freiburg.
Hi. Hey.
Moin Isabel.
So. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Also ganz spontan noch dazugenommen in die Reihe. Okay, wollen wir loslegen?
Sehr gerne, ja.
Dann erzähl doch total gern mal, wer du bist und was du beim Solarcamp machst und was das Solarcamp überhaupt ist und wie die Idee dafür entstanden ist und was ihr überhaupt wollt, aber der Reihe nach.
Ja, also ich fange mal mit meiner Person an. Also ich bin Isabel, bin 26 Jahre alt und studiere in Freiburg Waldwissenschaften und nachhaltige Landnutzung im internationalen Kontext im vierten Semester. Genau. Und ich bin bei uns viel in der Fachschaft aktiv, also schon seit Beginn. Und das war auch so ein bisschen der Grund, wie ich das Solarcamp kennengelernt habe. Also die Leute vom Solarcamp kamen zu uns in die Sitzung und haben uns das Projekt vorgestellt vor ein paar Monaten. Und ich bin für sowas immer zu haben und habe gesagt, ich finde das echt interessant und finde es ein sehr cooles Konzept. Und dann habe ich da mitgemacht und bin in den AK Presse und Social Media eingetreten. Bin seitdem fast regelmäßig im Plenum. Also wir haben jeden Donnerstag eben Plenumssitzung, da komme ich jetzt auch gerade her. Und genau, das Solarcamp an sich ist sozusagen ein Camp, wo 50 Menschen zu Photovoltaik-Hilfskräften ausgebildet werden. Also das Camp geht 2 Wochen für die Teilnehmenden sozusagen. Und am Ende bekommt man ein Zertifikat, das nennt sich elektrotechnisch unterwiesene Person, also ein EOP-Zertifikat. Genau. Und die Idee für das Solarcamp ist jetzt nichts, was in Freiburg entstanden ist, sondern es gab sozusagen letztes Jahr ein Pilotprojekt in Braunschweig. Damals hieß es noch Energiecamp. Und schon damals eben haben sie dieses Projekt umgesetzt. Und dieses Jahr wird es in einigen Städten sozusagen vervielfältigt. Und Freiburg ist eben eine davon.
Ja, ich habe das auf der Webseite gesehen, auf der Karte, wo überall jetzt Solarcamps stattfinden. Das sind ja wirklich einige Orte.
Ja, also finde ich auch echt beeindruckend und Ziel soll natürlich sein, dass es auch noch mehr werden.
Ja, ist halt auch echt so, ne, wenn die Politik sich die ganze Zeit zofft und wegen dem Heizungsgesetz schon fast zerlegt, dann muss man natürlich als BürgerInnen selbst aktiv werden. Das finde ich eigentlich ziemlich vorbildlich.
Ja.
Ein bisschen Druck aufbauen.
Genau, also da kommen wir quasi schon auch so zu einem unserer großen Ziele. Wir wollen natürlich politische Aufmerksamkeit generieren. Also uns ist völlig klar, dass wir quasi mit so einem paarwöchigen Camp die komplexen Probleme vom Klimawandel, vom Fachkräftemangel, von der Unterrepräsentation in der Gesellschaft, die werden wir nicht lösen können mit einem Camp. Aber es generiert Aufmerksamkeit. Also wir merken jetzt schon, dass wirklich die Resonanz ist wirklich sehr, sehr positiv in allen möglichen Bereichen und sogar Katrin Göring-Eckardt hat schon über das Projekt getwittert und im Prinzip, also das ist halt das, was wir wollen. Also wir wollen einfach für verschiedene Themen Aufmerksamkeit schaffen und wirklich sagen, hey, wenn das eine Gruppe von ehrenamtlichen HelferInnen in ein paar Monaten auf die Beine gestellt bekommen, sollte das eigentlich in der Politik ja dann auch mal ein bisschen schneller vorangehen mit der Energiewende.
Das ist ja wünschenswert, ja. Wie viele Leute seid ihr denn im Team und wie lange seid ihr denn schon am Planen dafür?
Also der Kickoff war Ende März diesen Jahres. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel man letztendlich genau ist, weil die verschiedenen Menschen sind quasi in AKs aufgeteilt. Die treffen sich quasi dann nochmal separat und im Plenum werden dann diese ganzen Ideen, Fakten etc., Fortschritte dann zusammengetragen. Ich würde mal so sagen, also wir sind schon 20 bis 30 Leute so in allem. Klar, manche haben wir Pläne, da sind vielleicht dann nur 10 Leute da. Das ist halt natürlich immer Woche für Woche ein bisschen abhängig.
Ja, und kommt wahrscheinlich auch darauf an, welche Arbeitskreise da betroffen sind und welche Themen besprochen werden. Und wenn es den einen Arbeitskreis überhaupt nicht tangiert, dann ist es natürlich auch unnötig oder ineffektiv, wenn er dabei ist.
Ja, man versucht halt sozusagen in den einzelnen Arbeitsgruppen was zu erarbeiten und das dann im großen Plenum aber trotzdem halt abzustimmen, sodass halt alles so ein bisschen auf natürlich Konsens passiert, was halt an Entscheidungen getroffen wird. Aber da steckt halt natürlich wahnsinnig viel Vorbereitung. Also eben allein schon, ich finde, das unterschätzt man manchmal, wie viel Arbeit so ein Instagram-Post macht schon alleine oder natürlich die Menschen anzuschreiben, Texte zu verfassen, Öffentlichkeitsarbeit. Ich meine, das sind jetzt so Themen eben, wo ich so ein bisschen mit drin stecke im Boot.
Deswegen sprechen wir jetzt auch gerade.
Genau. ja, und das muss man einfach immer bedenken. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und das ist alles ehrenamtlich.
Was dabei nicht zu kurz kommen darf, finde ich, ist auf jeden Fall Spaß an der Freude. Habt ihr solche Sachen auch, dass ihr neben den ganzen Plänen und Orga-Geschichten auch zusammen irgendwie feiert oder Spaß habt? Macht ihr sowas?
Ja, also wir sind schon danach noch zusammengesessen zum Beispiel. Also es ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil wir natürlich aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen. Also die Zeit ist einfach manchmal schwierig so zu koordinieren. Wir sind froh, wenn wir schon das Plenum manchmal hinbekommen. Wobei ich echt sagen muss, die Atmosphäre im Plenum ist wirklich super. Also wir verstehen uns wirklich alle sehr gut. Wir gehen respektvoll miteinander um. Wir gucken, dass wir eine positive Gesprächskultur haben. Und ich finde, sowas ist immer wichtig, dass man auch gerne kommt, weil man nicht Angst haben muss, was Falsches zu machen oder zu sagen, sondern dass man sich da gegenseitig unterstützt. Und ja, ich denke, das wird dann aber beim Camp nochmal mehr sein, dass man da dann auch nochmal so ein bisschen mehr Zeit auch miteinander verbringt und dann auch die Möglichkeit hat, sich mal wirklich Freizeit auch
ja.
am Abend. Genau.
Das heißt, alle 30 Leute etwa plus minus, die jetzt in der Orga sind, sind auf dem Camp dann auch wirklich mit dabei.
Nee, also das ist tatsächlich so, dass da viele schon sehr, sehr lange Urlaub geplant haben oder vielleicht auch die ein oder andere Klausur, ist ja leider auch bei manchen so Klausurphase dazwischen kommt. Es sind manche auch nur ein paar Tage dabei, aber klar, es gibt natürlich einige Leute, die wirklich von Anfang bis Ende, das Camp geht ja 3 Wochen für uns sozusagen, weil es ja 2 Gruppen sind. Genau, und also wahrscheinlich geht es dann eben genau die 3 Wochen und da ist dann von vorne bis hinten sind dann schon Leute dabei, ja, von
uns. Okay, halt. Dann lass uns doch direkt nochmal einsteigen in dieses Camp. Erklär doch mal, was auf die Leute zukommt, wenn sie sich dafür anmelden.
Ja, also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wir sind auf einer Freifläche und das wird sozusagen, also da wird es auch die Möglichkeit geben zu übernachten, einfach für Leute, die vielleicht Bock auf die Erfahrung haben oder sagen, sie haben halt eine weite Anreise, möchten die Möglichkeit wahrnehmen, da zu übernachten. Es ist so, die Gruppen kommen und fangen sozusagen erstmal an mit Theorie. Also da geht es erstmal ganz viel drum, sicheres Arbeiten, sicheres Bewegen auf der Baustelle, theoretische Grundlagen der Energiewende, Möglichkeiten für danach, auch ganz wichtig, dass einfach sich, manche Menschen hatten ja vielleicht noch gar keine Berührungspunkte so mit dem Thema erneuerbare Energien, so was ist das überhaupt, was für Möglichkeiten gibt es danach? Und dann in der zweiten Hälfte der Woche geht sozusagen in die Übungsdächer. Also dann bauen wir sozusagen auf der Wiese dann Übungsdächer auf und da wird dann wirklich praktisch gearbeitet, so Solarpanels, Module anzubringen. Und wie benutze ich Werkzeuge richtig? Also dieses EOP-Zertifikat bescheinigt einfach, du kannst dich sicher auf einer Baustelle bewegen und du hast mal so Grundlagen genau an die Hand bekommen und in der zweiten Woche ist dann sozusagen Praktikum in den Betrieben vorgesehen.
Ja.
Das heißt, die Teilnehmer sind quasi nur in einer Woche wirklich die ganze Zeit bei uns im Camp.
Alle 50
und dann in der zweiten
Woche auf einem Haufen im Prinzip.
Es sind zwei, also musst du dir so vorstellen, in der ersten Woche kommt sozusagen die erste Gruppe.
25.
Dann hat die sozusagen, genau, dann ist die sozusagen im Camp. Dann, wenn die ins Praktikum geht, dann kommt die nächste Gruppe. Und dann in der dritten Woche, das ist noch so ein bisschen, da muss man halt gucken, wollen die Leute vielleicht trotzdem die Möglichkeit noch zum Übernachten nutzen, wie man das dann koordiniert einfach. Aber an sich überschneiden die sich ja jetzt nicht so, dass sie jetzt alle auf einem Übungsdach hängen, sondern das ist dann so koordiniert, dass wir möglichst viele Leute aufnehmen können. Weil wenn jetzt 50 auf einmal an den Dächern unterrichtet werden würden, das wäre zu viel, das wird dann einfach
ja, so viel Dächer habt ihr ja dann auch gar nicht. Ne? Wo macht ihr das denn?
Also wir sind gerade in ein paar Gesprächen. Tatsächlich steht der Ort noch nicht final fest. Also es gibt schon ein paar gute Möglichkeiten und wir müssen, also jetzt ist sozusagen der Endspurt, wo wir uns dann entscheiden werden und den werden wir dann rechtzeitig bekommen.
Ja. Okay, das heißt, es geht Ende August geht's los. Das heißt, ihr habt noch
genau,
anderthalb
Monate.
Ganz knapp.
Genau.
Und
es geht wirklich in die Endphase.
Es soll bei Freiburg stattfinden, irgendwo im Umkreis von 10, 15 Kilometern wahrscheinlich.
Genau, richtig. Also so die paar Möglichkeiten, die wir uns jetzt überlegt hatten, wo wir schon in Gesprächen sind, sind sehr gut zu erreichen, weil das genau war uns auch einfach wichtig, dass es jetzt nicht irgendwo 30 Kilometer außerhalb im Wald ist. Und wir haben halt ein paar Ansprüche natürlich an den Ort. Also es sollen natürlich Sanitäreinrichtungen vorhanden sein, gerade Flächen, weil da sonst wird es halt mit den Übungsdächern natürlich schwierig.
Klar, und auch zum Zelten schwierig.
Ja.
Also der Schlaf ist wichtig, auf jeden Fall.
Ja, genau. Nee, das ist auch uns sehr wichtig. Also, ja.
Kannst du mal so einen typischen Tagesablauf umreißen von jetzt der ersten Woche, der ersten Gruppe?
Genau, also wir haben 2 Stunden Mittagspause eingeplant von 12 bis 14 Uhr und es geht so bis 17:30 Uhr. Also dann ist Schluss. Das heißt, es kommt dann natürlich immer darauf an, wo befinde ich mich in der Woche, weil das steigert sich natürlich auch so ein bisschen auch an den Inhalten. Und genau, also es wird natürlich am Anfang jetzt beim ersten Tag erstmal natürlich Begrüßung geben, erstmal eine Einführung in das Thema, dass man da so ein bisschen langsam rangeführt wird. Und abends ist es so, dass wir uns da einfach, da wollen wir mal zusammen grillen zum Beispiel, da wollen wir einfach den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, sich auszutauschen, sich vielleicht auch mal zurückzuziehen, weil das ist auch was, was uns ganz wichtig ist, also wirklich genug Pausen auch, weil das kann natürlich schon sehr viel Input sein und gerade wenn man dann auch mit einer fremden Gruppe von Menschen Tag und Nacht zu tun hat.
Und Ende August in Freiburg ist auch unerträglich heiß.
Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Also von daher, genau, also uns ist einfach wichtig, dass das wirklich für alle eine positive Erfahrung wird. So kann man das vielleicht umschreiben und ja, deshalb.
Klar, es ist total wichtig, dass es eine positive App. Also ich kenne das von Komposttoiletten auf Festivals zum Beispiel. Ist auch Öffentlichkeitsarbeit durch und durch, aber es muss eine positive Erfahrung sein, weil sonst geht es ja genau ins Gegenteil. Also ich habe schon Festivals erlebt, da waren Komposttoiletten und ich dachte, geil, endlich Komposttoiletten weg von den Dixies. Und dann bin ich da hingegangen und dann waren die null gepflegt und die sahen noch schäbiger aus als die Dixies. Und gut, ich dachte mir dann, okay, ja, klar, wenn man die nicht ordentlich pflegt, dann sehen die halt so aus und stinken halt noch mehr. Aber ganz viele Leute sind halt da rausgegangen und haben gesagt, so einen ekligen Scheiß, ich will auf jeden Fall lieber Dixies, ich hasse Komposttoiletten. Und dann hat es genau den gegenteiligen Effekt, ne? Wenn man jetzt irgendwie die 50 Leute, wenn das für die eine richtig beschissene Woche wird, dann arbeiten die auf jeden Fall nicht an der Energiewende weiter mit.
Genau. Und das ist halt natürlich das, was man vermeiden will. Also ja, ich glaube im Prinzip, wenn da wirklich alle an einem Strang ziehen, ich glaube, dann ist es auch wirklich gut möglich. Natürlich kann es mal sein, dass was nicht so läuft, wie man es geplant hat. Das kann immer passieren bei so einem Projekt. Ich denke, wichtig ist einfach, allein schon, also ich meine, das schlägt sich ja auch in unseren Prinzipien nieder. Wir wollen halt eine positive Fehlerkultur. Wir wollen diskriminierungsfreien Raum schaffen. Das sind für uns einfach Selbstverständlichkeiten, wo wir einfach sagen, wir wollen einfach wirklich, dass sich die Leute danach ermutigt fühlen und das mit was Positivem verbinden. Weil wenn auch nur eine einzige Person danach sagt, ich werde mich in diesem Bereich weiterbilden, ich werde da vielleicht sogar noch meine Ausbildung machen, ich werde daran arbeiten, dann war das Camp eigentlich schon ein Erfolg, weil ja, darum geht es uns ja letztendlich auch. Und ich meine, Aufmerksamkeit generiert es ja hoffentlich natürlich auch sehr viel.
Habt ihr jetzt ist quasi diese 25 Leute, die sind dann eine Woche zusammen und dann gehen die ja in Praktika und sind dann so ein bisschen verteilt. Dann ist es ja nicht mehr eine Gruppe, richtig? Habt ihr in der Tagesstruktur in der einen Woche, habt ihr da auch gezielt Räume geschaffen für so Gemeinschaftsbildungssachen? Einfach so einen offenen Raum, wo jedes Mal teilen kann, wie geht's mir gerade, wie geht's mir mit der Gruppe gerade? Ich finde das total wichtig, wenn man so einen diskriminierungsfreien Raum oder einen mit Fehlerkultur und Konflikte ansprechen kann, also dass es auch wirklich gezielte Räume gibt, damit die Leute qualitativ zusammenkommen und nicht nur in den Inputs zusammen sind oder nur zusammenarbeiten, sondern ja, habt ihr sowas mit eingeplant?
Also wir haben auf jeden Fall Awareness, sozusagen Awareness-Strukturen da. Wie die genau aussehen, sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen am Ausklügeln, aber klar, also das wollen wir auf jeden Fall. Wir wollen auch wirklich täglich ein Check-in machen, einfach, dass wir wirklich ein Auge drauf haben, weil das soll dann nicht so sein, dass wir die da quasi zelten lassen und dann bekommen die den Input und dann gehen wir nachmittags. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wir wollen schon da wirklich ganz gezielt auch gucken, dass sie das auch immer wieder reflektieren, was da eben an dem Tag passiert ist, was war gut, was war schlecht. Und ich glaube, sowas ist ganz wichtig, um auch so seine eigenen Stärken rauszuarbeiten, weil das ist was, das ging zum Beispiel, ich kann von mir zum Beispiel reden, mir ging das jahrelang so, dass ich immer dachte, wo liegen denn meine Stärken eigentlich? Liegt mir das? Könnte ich vielleicht auch in einen Handwerksberuf gehen? Oder bin ich dafür, also das war dann immer sowas, wo ich totale Selbstzweifel hatte. Und ich glaube, dass so ein Camp super gut ist, wenn man wirklich auch keine Angst haben muss, ehrliches Feedback zu geben, auch vielleicht zu sich selbst. Einfach helfen
kann. Das ist natürlich auch ein Unterschied, Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und manchmal sagen die anderen einem Qualitäten an einem selber, wo man selbst gar nicht drauf gekommen wäre. Ja. Das siehst du in mir, das hab ich noch gar nicht entdeckt. Und alle sagen, doch, doch, das ist genau dein Ding irgendwie. Ja, okay, ja, gut.
Ja, und ich glaube echt, dass wenn dann eben die Teilnehmer zusammenkommen und quasi so darauf sensibilisiert werden, unterstützt euch gerne gegenseitig, seid wirklich respektvoll miteinander. Ich glaube, dass da auch wirklich gute Gespräche bei rauskommen können, weil wir haben ja sehr unterschiedliche, sag ich mal, unterschiedliche Menschen aus sehr unterschiedlichen Kontexten. Also uns war es ja wichtig zu gucken, also klar, die 50% Finterquote auf jeden Fall umzusetzen. Aber uns war es auch wichtig, nach wie vor zum Beispiel auf einfach Menschen aus benachteiligten Situationen einzugehen, Menschen mit Fluchterfahrung gezielt anzusprechen, Leute, die vielleicht schon sehr, sehr lange im Beruf sind. Das ist ja jetzt nicht nur für Leute, die quasi noch, sag ich mal, in den 20ern sind und einfach Bock haben auf die Erfahrung, sondern das ist ja auch wirklich für Leute, deren Beruf quasi bedroht ist durch Strukturwandel, durch Digitalisierung etc. Leute, die keinen Bock mehr haben, im Büro zu arbeiten. Das ist ja, wir haben, glaube ich, auch wirklich Leute, die 60 sind, die sich beworben haben. Also es ist ja wirklich sehr eine breite Palette einfach. Und das finde ich echt super, weil ich glaube, man kann auf beiden Seiten wirklich voneinander profitieren.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Chance, auch Handwerk ein bisschen zu reformieren. Also ich selbst habe eine Schreinerlehre gemacht und ich muss sagen, das ist noch nicht so lange her und es ist wirklich immer noch total altbacken. Also da tut es dem ganzen Betrieb und den ganzen Abläufen richtig gut, mit ein paar Check-ins auch und diese soziale Komponente einmal hervorzuheben, dass die im Handwerk auch. Weil alles, was ich gelernt habe, Arbeit ist die wärmste Jacke und klotzen statt kleckern. Und da war halt einfach die ganze Zeit nur ballern so. Ja. Aber da ist ganz vieles zu kurz gekommen. Und es war halt null, also es war nur Härte im Prinzip. Mir hat auch das Weiche hat mir auch ein bisschen gefehlt. Also die soziale Komponente mit den Leuten mal einzuchecken und mal so zu quatschen, wie geht's denn da eigentlich? Das hat mir schon gefehlt. Und zum anderen ist es natürlich auch richtig gut, Asylsuchende oder Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund damit einzubeziehen, weil das ist ja auf jeden Fall auch ein großes Problem in Deutschland, dass wir die Leute halt, wir machen halt nichts mit denen so. Also so funktioniert es nicht. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mit dem Fachkräftemangel in Verbindung mit Migration auf jeden Fall was tun. Das finde ich sehr gut, dass ihr das gleich mitdenkt. Habt ihr denn diesen TeilnehmerInnen-Schlüssel, den ihr euch da vorgenommen habt, mit Flinterpersonen und sozial benachteiligten Jugendlichen und Ähnlichem, habt ihr den soweit erfüllt? Also seid ihr da auf einem guten Weg oder also wie stellt sich das raus bei euch?
Also Flinterpersonen sieht tatsächlich sehr gut aus. da war es schon echt, also das war ganz cool, als so die ersten Bewerbungen reingekommen sind, haben wir mal so eine Statistik gemacht, um einfach zu gucken, so wie ist so die Verteilung und da war es tatsächlich fast 50-50. Das war echt cool. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt heute nicht mehr in die aktuellen Zahlen jetzt genau von der Statistik reingeguckt. Was ich weiß, ist, dass es noch mehr Jüngere sein könnten. Also da wollen wir jetzt wirklich nochmal ganz gezielt nächste Woche wirklich nochmal gucken, wo flyern wir, wo sprechen wir StreetworkerInnen an, wo gucken wir einfach so ein bisschen, dass wir vielleicht wirklich nochmal nicht nur eben, also Leute Mitte 20 aufwärts ist super gut, also keine Frage, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber unser Ziel sollte es halt eigentlich auch beinhalten, dass wir 5 Menschen haben, die eigentlich gerade so aus der Schule kommen zum Beispiel. Und das war halt, das ist sowas, das gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig, weil viele gerade Prüfungen haben, beziehungsweise gehabt haben und jetzt schon von der Realschule weg sind. Aber da sind wir nochmal dran und es ist ja auch so, wir müssen ja am Ende schon auch gucken, dass wir ein bisschen schauen, dass wir priorisieren. Wir können nicht alle nehmen, weil das Ding ist, wir rechnen fest damit, dass sich wirklich auch wesentlich mehr Leute anmelden, als wir Plätze haben.
Ist das so, oder?
Also ich kenne die ganz aktuellen Zahlen nicht, aber wenn ich jetzt mal so die Fortschritte von den letzten Wochen im Kopf habe, da war es wirklich sehr gut von den Zahlen her, sage ich mal, die wir hatten an Bewerbungen. Aber ob wir jetzt über die 50, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich habe das, wie gesagt, jetzt nur mal so hochgerechnet für mich. Also es schaut sehr gut aus auf jeden Fall. Aber natürlich sagen wir trotzdem, bewerbt euch auch weiterhin, weil wirklich, wir wollen natürlich auch schauen, dass wir auch Leuten eine Chance geben, die vielleicht sonst nicht so einfach in der Ausbildung zum Beispiel starten können, die gerne im Handwerksberuf tätig werden, aber die vielleicht einfach das Geld, also generell die Möglichkeiten nicht geboten bekommen oder keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und so ist ja auch ein bisschen das Prinzip, wir verlangen ja eine Schutzgebühr sozusagen von 60 Euro. Also das ist ja so für so ein EOP-Zertifikat relativ günstig eigentlich. Und wenn jetzt aber jemand sagt, okay, ich kann es wirklich mir einfach nicht leisten, weil ich wirklich aus ganz schwierigen finanziellen Verhältnissen komme, dann schaffen wir da auch Möglichkeiten, dass er trotzdem teilnehmen kann oder sie. Und das ist uns eben ganz wichtig. Also Geld sollte halt keine Rolle spielen, ob man sich da bewirbt oder nicht. Es geht um ganz andere Dinge im Prinzip, die wichtig sind.
Das heißt, wenn man an einem Camp teilnehmen möchte, kann es, wenn man sich das leisten kann, kostet das dann 60 Euro.
Das genau, ist einfach so eine Schutzgebühr, genau. Ja.
Also da ist dann Essen mit drin, da ist Unterkunft mit drin, da sind die Dozenten mit drin, die Materialien, da ist alles mit drin. Ja. Das ist echt abgefahren. Das ist sehr gut. Und das Zertifikat auch. Was ist das für ein Zertifikat genau? Also ist das von der Industrie- und Handelskammer oder wo ist das her?
Also das stellen sozusagen die UnterweiserInnen am Ende aus. Also das ist, also ich sage das mal ganz so, also EOP-Zertifikat, das hört sich ganz gut an. Es bringt dir auch was, damit du quasi zertifizieren kannst. Du hast dich damit schon mal auseinandergesetzt. Es ist jetzt aber nicht ein Ersatz für eine Ausbildung. Es ist nichts, wo du jetzt...
Das wäre ja
was. Also das wäre schön, so in 2 Wochen. Nee, es stellt wirklich nur das absolute Basisfundament dar. Und ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig zu betonen, weil wir sind jetzt, also wir haben uns nicht zur Vision gemacht zu sagen, wir wollen die Ausbildung einer Elektrofachkraft verkürzen auf 2 Wochen, das ist ja Quatsch. Also ich meine, geht es einfach darum, das ist sozusagen wirklich das Zertifikat, dass du dich auf einer Baustelle sicher bewegen kannst. Und ist ja auch so, dass sie danach auch nicht alleine auf die Dächer dürfen und sofort alleine montieren. Sie dürfen assistieren. Also es gibt Leute auch letztes Jahr aus Braunschweig, die danach Anstellungen gefunden haben in Betrieben. Mhm. Die gehen in ihren Semesterferien halt teilweise da einfach als Nebenjob hin oder so. Und das ist natürlich super cool, weil ja. Ich meine, das ist halt eine coole Möglichkeit und es ebnet halt einen Weg für dann hoffentlich mehr.
Ja, ja, richtig geil. Wie steht denn die Stadt dazu? Habt ihr mit Freiburg Stadt, seid ihr da gut im Gespräch? Ich meine, wenn das jetzt so überlaufen ist, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass Freiburg ist natürlich auch ein echt gutes Pflaster für sowas, dass das die Stadt einfach in Anführungszeichen übernimmt und quasi die Orga übernimmt und dann selber so das Programm irgendwie ein bisschen kopiert und das einfach weiterlaufen lässt. Das wäre doch eigentlich gut.
Das wäre genau unsere Vision. Also wir sagen mal so, eine Forderung von uns ist zum Beispiel, also der Anfang ist erstmal Statistiken zu erarbeiten, wie viele PV-Monteurinnen wären überhaupt nötig, um quasi unsere Ziele bis 2035 klimaneutral zu werden, zu erreichen. Das sind so Zahlen, die
für Deutschland dann.
Nee, für Freiburg jetzt erstmal. Ja. Genau, also das sind so Zahlen, die fehlen uns halt gerade einfach noch, weil so ein bisschen die Solarbranche, ich meine, die Solarbranche boomt an sich, ist es ja eigentlich
die Nachfrage. Geboomt, die ist total abgewandert die letzten Jahre. Ist alles, wir haben alles nach China weggegeben. So.
Ja.
Wir haben uns echt ein ganz schönes Ei gelegt selber, also das muss man mal sagen.
Ja, das stimmt, aber 2022 ist ja sozusagen die Anlagen sind ja wieder um 16% gestiegen. Im Endeffekt ist es ja schon so, die Nachfrage ist ja da, es fehlen halt Leute auch, die es sozusagen montieren. Und da ist dann eben so ein bisschen die Frage, wir haben eine Finterquote von teilweise unter 2% in diversen Handwerksberufen, was auch der Grund war, warum wir uns in Freiburg sozusagen ja auch darauf so ein bisschen spezialisiert haben, eine Finterquote einzuführen. Das sozusagen, Freiburg ist momentan, glaube ich, wirklich das einzige Solarcamp, das ist macht und sich zum Ziel gesetzt hat, sich sozusagen als feministische Solarcamp zu verstehen. Genau, aber du hattest ja gefragt wegen der Stadt Freiburg. Also im Endeffekt ist es so, ja, wir wollen diese Aufmerksamkeit generieren. Es ist natürlich aber gerade noch so, noch ist nicht genug Publicity da. Wir brauchen noch mehr. Und wir waren jetzt schon wir waren bei Radio Regenbogen, wir waren bei der Badischen Zeitung, haben wir ein Interview gegeben, beim Stadtwandler. Also wir sind schon irgendwo präsent. Also die BZ kommt dann auch wahrscheinlich wirklich zu uns auch aufs Camp und berichtet dann. Und das ist natürlich super, weil dadurch erfahren die Leute davon. Und wirklich, was ich jetzt gehört habe, die Resonanz ist eigentlich wirklich positiv. Also die Leute finden die Idee echt cool. Und genau, und die Vision ist ja wirklich, dass man guckt, das, was wir jetzt auch an Informationen sammeln, wir sind ja auch mit der Bundesorga sehr in Kontakt, also die da auch in Braunschweig sozusagen an der Organisation mitwirken.
Die sind ja alle Solarcamps miteinander, das heißt, ihr könnt auch Vorlagen voneinander benutzen. Und
genau, also wir hatten zum Beispiel mal ein Plenum, wo wir danach uns mit ein paar Städten per Zoom getroffen haben und halt wirklich vernetzt haben, weil du sparst ja total viel Zeit, wenn du halt einfach mal nachfragst, wie ist es bei euch? gelaufen? Wie habt ihr dies und jenes angegangen? Und Skillsharing ist da einfach essentiell, weil du willst es ja trotzdem auch irgendwo effektiv machen. Und wenn jetzt jedes Solarcamp quasi, klar, natürlich ist die Umsetzung immer ein bisschen anders, aber das Ziel soll ja sein, dass es dann vielleicht regelmäßig gibt. Das wäre ja ein sehr schöner Gedanke. Und dass es halt immer weniger Zeit kostet und dass die Leute, nicht nur die Leute, aber auch die SponsorInnen, die Leute, die spenden etc., dass die das im Hinterkopf schon haben und wissen, okay, das hat letztes Jahr gut funktioniert, da haben wir Vertrauen drauf. Und das, und dann spenden die Leute auch eher, als natürlich für was, wovon sie vielleicht noch nie gehört haben, wo sie so denken, okay, funktioniert das überhaupt? Ist das ein Konzept, was sinnvoll ist? Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Cool, ja. So geht's. Und dann bist du auch eine davon, die das wissenschaftlich begleitet, das Solarcamp?
Nee, tatsächlich nicht. Aber genau, da gab es ja jetzt schon eben auch so Überlegungen eben. Es gab auch eine, die sich das als, sagt ihr Bockkurs was? Also BOK, berufsfeldorientierte Kompetenzen.
Ist das hier in Freiburg auch?
Also das ist so, es gibt das Zentrum für Schlüsselqualifikation. Ich wusste das selber nicht, war total begeistert, als ich das gehört habe, weil ich muss in meinem Studium auch 2 Bockkurse machen. Und es gab zum Beispiel, das sind sozusagen Kompetenzen, die erwirbst du völlig außerhalb deines Studiums. Das kann sein kreatives Schreiben, das kann sein mediale Gestaltung, sicheres Auftreten etc. Das ist einfach so, dass du Kompetenzen für dein Berufsleben erwirbst. Mhm. Und da hatte auch mal eine nachgefragt, ob sie das auch quasi beim Solarcamp sich anrechnen lassen kann. Und anscheinend hat das ZFS dann gesagt, ja, das geht unter bestimmten Voraussetzungen. Und das fand ich mega. Also, dass sie sich sozusagen dafür dann bei uns engagiert und sich das sozusagen bestätigen lässt und das dann anrechnen lassen kann. Cool. Ich habe nicht mehr mit ihr gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie das weitergegangen ist, ob sie es dann wirklich auch jetzt so genutzt hat. Aber an sich finde ich, das sind halt so Sachen, das finde ich halt mega cool. Und eben auch die wissenschaftliche Begleitung. Wir haben auch vorhin zum Beispiel im Plenum auch wirklich nochmal betont, wie sinnvoll es wäre, wenn wir auch mal ein paar Wochen nach diesem Camp mal zum Beispiel einen Fragebogen entwerfen und wirklich mal den Teilnehmenden schicken, dass die uns einmal nochmal Rückmeldung geben. Hat sich was dadurch verändert? Hast du vielleicht wirklich einen Weg dahin eingeschlagen, im besten Fall? Oder ist das Thema bei dir präsenter? Weil das ist ja das, worauf es letztendlich ankommt. Weil wenn jetzt alle teilnehmen und dann komplett auseinanderstreuen und nie wieder was mit dem Thema zu tun haben, wäre halt schade, weil da geht natürlich dann auch Potenzial verloren. Und das sind doch so Sachen, das sind so Feinheiten, da wollen wir uns jetzt eben auch im Endspurt nochmal überlegen, so was kann man einfach machen, damit es auch repräsentativ so ein bisschen greifbarer wird, dass man einfach so gucken kann, okay, ja, wie sind die genauen Strukturen dahinter?
Sehr
und was kann das lösen und bewirken?
Mega spannend. Okay. Was braucht ihr jetzt noch? Braucht ihr noch Leute, die teilnehmen? Anscheinend ja irgendwie nicht mehr so richtig.
Doch. Also
für die Auswahl dann, ne, damit ihr schön auswählen könnt.
Nein, also ist es so, wir rechnen ja auch damit, dass es auch Leute geben wird, die abspringen. Es ist ja immer so, bei so einem Projekt, du meldest dich an, du findest die Idee cool. Wir rechnen fest damit, dass es auch Leute geben wird, die vielleicht in den nächsten Wochen sagen, oh shit, kann ich doch nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Können ja auch persönliche Gründe sein. Ist ja völlig okay. Und selbst wenn wir jetzt schon 60 Anmeldungen hätten, selbst dann wirklich ermutige ich die Leute, meldet euch an, tragt es weiter, verbreitet es. Das ist so das Erste, was auch uns ganz wichtig ist, ist einfach so diese Aufmerksamkeit. Also wirklich, wir wollen einfach, dass Leute davon erfahren. Dann brauchen wir natürlich Spenden. Also ohne Finanzen ist es natürlich schwierig. Man kann sich auf unserer Website informieren. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf StartNext. Die läuft jetzt noch einige Tage. Da kann man ist alles auf der Website verlinkt mit Link, wo man unkompliziert draufkommt. Genau, und was wir auch noch brauchen, sind einfach noch mehr HandwerkerInnen tatsächlich. Also wir haben schon sozusagen Betriebe, die uns fest zugesagt haben, aber wir müssen jetzt einfach nochmal, weil wir wollen guten Betreuungsschlüssel. Wir wollen nicht am Ende da 1, 2 stehen haben, die dann plötzlich für alle verantwortlich sind. Das ist halt nicht unser Anspruch. Also wir hätten schon dann gerne genug da, dass es sich auch gut verteilt, dass man auf jede Person individuell eingehen kann. Genau, und natürlich letztendlich, wenn jemand gerne mitmachen möchte bei der Orga, wenn er oder sie jetzt noch sagt, hey, ich hätte richtig Bock, mal vorbeizuschauen. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr in der Belfortstraße 24, steht auch auf der Website und auf Instagram, im Stura-Gebäude, da wirklich gerne vorbeischauen. Also es ist wirklich, jede Person ist willkommen, auch wenn man nur sagt, ich möchte mir das gerne mal anschauen und mich interessiert so der Prozess dahinter. Gerne. Also Und ich meine, vielleicht sorgt es ja dafür, dass, wenn das jetzt jemand sieht, der aus einer anderen Stadt ist, wo es vielleicht das Solarcamp noch gar nicht gibt, ich meine, wer weiß, vielleicht sorgt es dafür, dass es irgendwann auch in der Stadt geben wird. Ich meine, vor 3 Jahren hätten vielleicht die Hälfte der Städte auch noch überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie es dann jetzt dieses Jahr anbieten, und sie haben es wirklich dann angepackt, und ja, das wäre natürlich super.
Toll, und schwierig ist es ja meistens nur für die Pionierstädte. Und wenn es dann irgendwie 5, 6, 8, 10, 15 Städte gibt, die es schon gemacht haben, die es auch schon vielleicht 1, 2, 3 Jahre in Folge gemacht haben, dann sind die Strukturen ja schon so aufgebaut, dass du im Prinzip gar keine 30 Leute mehr brauchst, um das zu organisieren, sondern vielleicht nur 10, die Bock haben und gar nicht mehr irgendwie 3 Monate, wo du voll intensiv jede Woche Plenum machst, sondern vielleicht einfach auch nur 3 Monate mit einmal im Monat Plenum, weil es schon so viele Strukturen gibt, und man einfach Isabelle aus Freiburg fragen kann, hey, kannst du mir mal so die wichtigen Sachen zuschicken, die ich brauche, an Anschreiben, an Betriebe, an Sponsoren, welches gemeinnützige Konto können wir nehmen, können wir die Texte von eurer Startnext-Kampagne kopieren und so weiter und so fort. Das wäre richtig gut, wenn es das wirklich in noch mehr Städten gäbe. Also, wer von euch das sieht und Lust hat, ein Solarcamp nächstes Jahr in eurer Stadt zu machen, schreibt Isabel an oder schaut auf der Website und guckt mal auf dieser Karte. Vielleicht gibt es ja ein Solarcamp bei euch in der Nähe. Dann fahrt da einfach mal vorbei und lernt die Leute kennen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich denke mir auch immer so, sowas hat ja eigentlich immer eine Effektfolge zur Folge, dass du wirklich auch sagen kannst, vielleicht redet dann jemand drüber, vielleicht schaut der Nächste auf die Website, vielleicht setzt sich der Nächste oder die Nächste dann auch plötzlich mit dem Thema Solarenergie auseinander. Und plötzlich merkt man, okay, eigentlich habe ich genau das richtige Dach dafür. Ich glaube, ich, ne, das ist ja immer sowas, das soll ja jetzt nicht nur für Freiburg und das Camp im August, September beschränkt sein. Das ist ja was, wir wollen das Thema einfach allgegenwärtig machen. Und ich denke, ja, mit sowas geht es ganz gut.
Ja. Das heißt, eigentlich ist es auch so, wenn jetzt dann die Leute gehen dann in Praktika rein und machen ja Praktika bei Betrieben, die auch solche Sachen mit Solar eben arbeiten. Das heißt, wenn man sich in dem Praktikum nicht ganz blöde anstellt und auch Bock hätte, eine Ausbildung dort zu machen, könnte man im Prinzip eigentlich gleich dort bleiben. Weil Ende August, ich glaube, die Ausbildung gehen im September auch los, ne? Dann bleibt man einfach gerade da, oder wie oder?
Also das wäre natürlich genial. Ja, das ist ja auch zum Kontakte knüpfen. Ich meine, das ist doch eigentlich mega geil. Du lernst Betriebe kennen, mit denen du vielleicht sonst gar nicht so Kontakt hättest. Die Betriebe wiederum lernen Leute kennen, mit denen sie sonst vielleicht auch keinen Kontakt hätten. Und so ist es ja quasi so auf beiden Seiten einfach so ein Aha-Moment, wo du merkst so, hey, das funktioniert ja richtig gut. Und ich meine, um nochmal kurz auf dieses Thema Finderquote in Handwerksberufen einzugehen. Also es ist ja einfach so, dass viele Frauen wirklich eine Begabung für Handwerksberufe haben, eine Begeisterung. Aber es gibt einfach diverse Gründe, warum es dann manchmal einfach leider an diesem Berufsweg scheitert. Und letztendlich ist so ein Camp natürlich auch super, um so Hemmschwellen abzubauen, dass dann einfach eine Finterperson da ist, merkt so, okay, das funktioniert für mich, das finde ich gut, das mache ich. So.
Habt ihr denn mit den Betrieben, habt ihr die Betriebe so ausgesucht, dass die explizit da auch richtig Bock haben auf Flinterpersonen und so? Weil ich kann mir das halt, wie gesagt, ich habe halt Handwerk auch gemacht und eine Ausbildung gemacht und die Betriebe in dieser, das war in Goslar und keiner in dieser Stadt Goslar hatte Bock auf irgendeine Frau als Lehrling. Und ich hatte in der Berufsschule, ich hatte 2 Frauen in der Klasse und beide haben, die sind von einem Betrieb zum nächsten gereicht worden und die haben einfach nur Scheiße erlebt, so, weil kein Betrieb Bock hatte auf die. Obwohl die waren in der Klasse so von den Noten her, und was sie konnten, waren die eigentlich die Besten. So, und das war halt so kacke, weil es halt so altbacken noch war. Und jetzt wäre natürlich ist natürlich meine Frage, habt ihr mit den Betrieben vorher eingecheckt, dass die halt wissen, okay, da kommen jetzt 50% Flinterleute, nicht, dass die dann in dem Praktikum sind und sagen, hey, was habt ihr uns für Leute geschickt, mit denen können wir gar nichts anfangen, haben wir gar keinen Bock drauf. Und die dann wirklich wieder irgendwie so mit so einer Schnute vorbeikommen und sagen, hey, du hast schon wieder die gleiche Erfahrung gemacht, das ist doch Kacke, Handwerk.
Nee, also ich sag mal so, ja, natürlich wird sowas im Vorfeld besprochen, was, weil ich meine, das ist ja so eine der Hauptprinzipien von uns. ich sag mal so, wir versuchen da auch jetzt bei den Handwerksbetrieben nicht mit so erhobenen Zeigefinger ranzugehen, weil ich meine, irgendwo sind wir natürlich auch abhängig von denen. Klar, dass sie natürlich zu uns kommen. Und ohne sie wäre dieses Camp nicht möglich, sag ich mal so. Aber natürlich ist es uns ganz, ganz wichtig, dass die da auf einem Level mit uns sind. Ich glaube tatsächlich, dass es hier ich kann es, wie gesagt, nicht so gut einschätzen, weil so viele Handwerksbetriebe habe ich selber auch noch nicht kennengelernt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in Freiburg, ich weiß nicht, wo das ist, wo du deine Ausbildung gemacht hast.
Im Nordharz, das war Zwergenland. Bergbau-Zwergenland.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass das generell Sexismus in Freiburg jetzt, sage ich mal, vielleicht noch, dass die Leute da ein bisschen sensibilisierter drauf sind. Das ist jetzt aber nur eine These. Also es ist einfach so, weil Freiburg hier generell sehr, genau, sehr open-minded ist und auch... ich glaube auch, dass die Sensibilisierung darauf einfach größer ist. Und genau, aber für sowas haben wir ja dann auch Awareness-Team sozusagen da, falls jetzt mal irgendwas sein sollte, dass man sich einfach austauscht. Und ich glaube, man kann auch so ein bisschen voneinander lernen, weil Sexismus ist ein Problem in der Handwerksbranche. Das ist einfach leider so. Nicht nur in der Handwerksbranche, wenn wir jetzt hier bleiben mit der Thematik. Und genau, deshalb ist einfach wichtig, so ein bisschen darauf auch natürlich zu achten. Und dazu gehört auch sowas wie gendergerechte Sprache, Pronomen richtig verwenden. Und wirklich darauf zu gucken, dass alle ein positives Erlebnis haben.
Müssen manche Flinter-Leute dann auch vielleicht ein bisschen toleranter gegenüber Handwerkern sein, die vielleicht auch einfach anderes gewohnt sind. Also wenn die dann nicht das Pronomen korrekt verwenden oder so, dass sie da nicht gleich an die Decke gehen. Das habe ich nämlich schon auch oft erlebt, dass es halt echt wirklich so einen Kulturclash gibt, dass dann das Awareness-Team halt wirklich alle Hände voll zu tun hat und gar nicht aus ihrem Einsatz mehr rauskommt. Weil sich die Fronten vielleicht so hochschaukeln. Also das habe ich auch echt schon erlebt, dass es ausarten kann, weil die Leute sich gegenüber nicht wirklich tolerant begegnen. Das ist manchmal echt ein Problem.
Leider. Genau, und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen, ja auch auf die andere Seite. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir sagen, wir wollen unsere Teilnehmenden schützen. Wir wollen ja natürlich auch die andere Seite schützen. Und natürlich, wie du sagst, das kann natürlich völlig sein, dass dann plötzlich so eine Situation kommt, wo man sich denkt, so, okay, die sprechen zwei unterschiedliche Sprachen und irgendwie völlig, sind das
auf jeden Fall.
Okay, sich hoch. Aber genau das, dafür sind wir ja so ein bisschen sensibilisiert dann und gucken, dass das auf gar keinen Fall dann vorwurfsvoll irgendwie formuliert wird. Also es ist ja wirklich ein Raum zum Lernen und es ist ja überhaupt nicht dafür da, dass man jetzt irgendwie immer Angst haben muss, dann wegen irgendwas plötzlich was Falsches zu sagen oder zu machen. Das ist ja genau das, wenn ich jetzt sagen würde, du gehst jetzt aufs Übungsdach und wehe dir, du machst einen falschen Schritt, dann fliegst du raus. Das ist ja genau das Gegenteilige von dem, wie wir arbeiten.
Höchstens fliegst du runter, also wenn du einen falschen Schritt machst, ne?
Ja, genau, nee, das hoffen genau, ja.
Das ist auf jeden Fall, also neben diesem ganzen handwerklichen einwandfrei gibt es immer noch die soziale Komponente. Und das ist natürlich immer so ein Glücksspiel-Karussell. Da weiß man, Pralinenpackung, da weiß man nie, was man bekommt. Da wünsche ich euch das Allerbeste, dass ihr es super smooth habt. Und dass es für alle und vor allem für euch auch eine richtig schöne Erfahrung wird.
Dankeschön.
Ja, klar. Und wenn ich kann, dann komme ich auch gerne mal vorbei und schaue mir
das an. Ja, sehr gerne. Mach das. Also wie gesagt, du bist herzlich eingeladen natürlich.
Mache ich sehr gern. okay, dann sind wir eigentlich schon fast, würde ich sagen, am Ende. Es sei denn, du hast noch irgendwas, brennt dir noch auf den Zähnen?
Ja gut, wir haben jetzt natürlich sehr viel gesprochen. Ich denke, die wichtigsten Sachen waren dabei. Ich würde gerne noch eine Sache sagen. Und zwar würde ich mich gerne einfach nochmal hier in dem Rahmen wirklich bedanken. Und zwar einfach wirklich bei allen Leuten, die seit Monaten einfach Projekte wie sowas möglich machen. Das gilt jetzt mal über das Solarcamp hinaus. Das gilt für alle Menschen, die sich in irgendeiner Weise für Umweltschutz, für Klima einsetzen und wirklich ihre Freizeit opfern. Ich finde das wirklich ganz, ganz stark, wenn ich sehe, mit wie viel Hingabe und wie aufopferungsvoll da die Leute wirklich dranbleiben. Und es ist manchmal anstrengend, es ist nervig, es ist einfach Arbeit, aber es zahlt sich einfach aus. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass sich die Leute da immer wieder bewusst werden, man kann was erreichen, auch wenn es vielleicht im kleinen Kreis ist. Es hat immer irgendeinen Effekt auf jemanden. Das würde ich gerne noch loswerden. Genau. Und dann natürlich noch eben das, was wir ja vorhin auch noch eigentlich schon gesagt haben, eben, dass ich direkt mal an die Leute appelliere. Bewerbt euch, tragt es weiter, schaut auf unsere Website. Ihr könnt uns wirklich auf allen möglichen Ebenen unterstützen. Wir freuen uns wirklich mega über alle Arten der Mitarbeit, der Unterstützung, wenn es auch einfach nur ist, uns viel Glück zu wünschen. Also ja, bedeutet uns auch schon sehr viel.
Also, ich wünsche euch viel Glück. Und ich danke euch auch herzlich für euer Ehrenamt. Das ist wirklich ein Ehrenamt. Und das ist genau das, glaube ich, was es gerade auch, also zumindest in diesem handwerklichen Bereich und für die Energiewende hier in Deutschland auf jeden Fall braucht, sind Initiativen wie ihr. Ja. Und ich wünsch mir für uns alle, dass es davon mehr gibt.
Ja. Ja, vielen Dank auch dir, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, mal auch ein bisschen länger zu sprechen. So Interviews sind ja auch super, aber die gehen halt dann oft irgendwie so schnell vorbei. Und irgendwie hat man noch gefühlt noch gar nicht alles gesagt. Deshalb war das jetzt super, dass du gemeint hast, so du gibst uns den Rahmen, um mal auch so ein bisschen auszuführen, warum das Ganze und wo und wie und was sind so die Hürden vielleicht und so. Das ist schon hilfreich.
Klar, gern. Am Montag nächste Woche hier live, nicht um 20 Uhr, sondern diesmal um 18 Uhr mit Levin und Patrick vom Machland-Film. Das ist ein Dokumentarfilm. Da gibt es gerade eine Crowdfunding-Kampagne. Der ist schon so gut wie fertig. Aber die müssen noch ein bisschen Feinschliff machen und brauchen noch ein bisschen Kohle. Und deswegen treffen wir uns hier mit denen. Diese Dokumentation geht über ganz viele verschiedene Nachhaltigkeitsbereiche von Permakultur, über Gemeinschaftsbildung, über Soziokratie, über Schenkökonomie, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Also mir sind echt so die Kinnlade runtergeklappt, als ich gesehen habe auf der Seite, was sie alles interviewt und begleitet und gezeigt haben in dieser Doku.
Mega.
Und da freue ich mich sehr drauf, die zwei Leute nächste Woche Montag um 18 Uhr hier live im Gespräch zu haben.
Fett, ne? Schaue ich mir auf jeden Fall an.
Geilo. Ja, vielen Dank dir, Isabel.
Ja, danke dir.
Wir sehen uns, würde ich sagen.
Ja.
Spätestens Ende August.
Ja. Supi. Mach's gut, dir einen schönen Abend, gell?
Danke dir. Grüß dich. Die anderen.
Ja, mache ich. Ciao.
Tschüss.